Ja, ihr Lieben, alles neu. Wünschst du dir das? So, dass nochmal in deinem Leben alles neu wird oder vielleicht ein bisschen was neu wird? Nochmal neu beginnen in einem Bereich deines Lebens, neu aufbrechen, nochmal neu durchstarten und sehen, wie dein Leben sich entfaltet und aufblüht? Wünschst du dir das? Gerade so zum Beginn des neuen Jahres? Also kann ja sein, du hast Sehnsucht nach Neuem und du bist ganz gespannt. Kann es sein, dass ich mich hier koppel? Und du bist ganz gespannt, was das neue Jahr dir so bringt? Vielleicht möchtest du aber auch, dass doch lieber alles beim Alten bleibt. Ja, oder du hast den Wunsch, dass schon etwas Neues in deinem Leben beginnt, aber du denkst, ach, da wird ja sowieso nichts draus. Ne? Ist ja immer so an Silvester mit den guten Vorsätzen. Die Hälfte ist heute vielleicht schon wieder weg. Und der Rest hat sich dann spätestens Ende Januar erledigt. Und danach ist alles wie immer. Und als Mensch haben wir ja auch begrenzte Möglichkeiten. Also manches in deinem Leben kannst du vielleicht ändern. Du kannst neue Gewohnheiten einüben. Das dauert. Und deswegen können wir auch nicht 100 neue Gewohnheiten in einem Jahr irgendwie einüben. Aber so die ein oder andere Gewohnheit, das geht schon. Es kann auch sein, dass du an der einen oder anderen Stelle nochmal so Korrekturen in deiner Lebensführung vornehmen kannst. Also das geht schon. Aber du kannst nicht alles einfach neu machen, wie es dir gerade so gefällt. Nun gibt es aber einen, der genau das eben doch von sich sagt. Siehe, ich mache alles neu. Das sagt Jesus Christus und er tut, was sonst niemand tun kann. Weil er spricht und es geschieht. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus. Und diese Aussage steht ja als Losung über diesem Jahr. Und was diese Worte Jesu für uns bedeuten, für unsere Zukunft und wie sie unser Leben aber auch schon hier und jetzt prägen und verändern, wenn wir ihnen Glauben schenken, darüber möchte ich heute mal so ein bisschen mit euch nachdenken. Also schnallt euch an, wir springen hinein in die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, in das vorletzte Kapitel. Und die Offenbarung des Johannes, die löst ja so ganz unterschiedliche Emotionen und Reaktionen aus. Und es gibt eine Reihe von Christen, die das Buch der Offenbarung meiden. Also vielleicht wegen der vielen Bilder und Symbole, die darin vorkommen und die für uns heute oft sehr schwer verständlich sind, anders als für die Menschen damals, also zur Zeit des Johannes. Und das macht es für uns heute ziemlich mühsam, an manchen Stellen die Offenbarung zu lesen. Ein anderer Grund, und den hört man tatsächlich relativ häufig, ist Angst. Angst. Also, dass mancher sagt, wow, also wenn ich lese, was alles passieren muss, bevor ich dann herrlich und in Freuden mit Jesus leben kann, nee, also das macht mir voll Angst und damit möchte ich mich lieber überhaupt nicht befassen und ich lasse lieber die Finger von der Offenbarung. Das mag menschlich verständlich sein, ist aber das genaue Gegenteil von dem, wofür die Offenbarung gedacht ist. Weil Jesus vertraut Johannes diese Offenbarung gar nicht an, um seiner Gemeinde mal tüchtig Angst zu machen, sondern um sie zu ermutigen. Gerade in schwierigen und dunklen Zeiten. Und als Johannes diese Offenbarung empfangen hat und sie auch verfasst hat und weitergegeben hat, da war die Gemeinde Jesu gerade in einer ziemlichen Krise. Manche Christen waren getötet worden, manche waren wegen ihres Glaubens verhaftet worden, manche lebten in der Verbannung, wie Johannes selbst auch. Jesus war auch 60 Jahre nach seinem Tod noch nicht wiedergekommen, womit sie festgerechnet hatten. Und viele standen jetzt in der Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Manche wurden lau, manche haben angefangen, faule Kompromisse zu schließen und so. Und in dieser Zeit weitet Jesus Johannes den Blick für die größere Perspektive und Johannes sieht, was in der himmlischen Welt geschieht, was wir mit menschlichen Augen gar nicht wahrnehmen können. Und er sieht auch, was dieses Geschehen mit der Gemeinde Jesu hier und heute auf der Erde zu tun hat. Und Johannes sieht Jesus in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und das haut Johannes um, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er fällt um, er wird ohnmächtig und er ist einfach so überwältigt. Und er erholt sich erst wieder, als Jesus ihm die Hand auf die Schulter legt und ihm sein "Fürchte dich nicht" zuspricht. Könnt ihr in der Offenbarung nachlesen, in Kapitel 1. Und Johannes sieht also in aller Klarheit, Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte Herrscher. Und er wird nicht eher ruhen, bis er sein Reich endgültig aufgerichtet hat. Und nichts und niemand kann Jesus daran hindern. Und das sollen die Christen in ihren Herzen erkennen und sie sollen Jesus in all ihren Lebensbezügen vertrauen und ihm Raum geben und sich auf ihn ausrichten. Und auch heute will die Offenbarung uns überhaupt keine Angst machen, sondern sie will uns ermutigen und unser Vertrauen stärken und unseren Blick auf Jesus lenken. Und gleich zu Beginn der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 3, da heißt es: Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Das bin jetzt im Moment gerade ich. Und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Glücklich, Glück, nicht Angst. Glück ist denen verheißen, die sich der Offenbarung aussetzen, die sich mit diesen Worten befassen und sie an sich heranlassen. Und Glück heißt ja nicht, dass ich jetzt mit einer rosaroten Brille durchs Leben laufe und irgendwie durch die Gegend schwebe oder so und alles ausblende, was mir nicht gefällt, sondern Glück heißt, dass wir froh und mutig und getrost mit unserem Herrn unterwegs sind, dass wir aufrecht durchs Leben gehen mit einem Herzen voller Liebe für ihn und auch uns mit ihm eben auch den Schwierigkeiten des Lebens stellen können, dass wir uns nicht in Angst und Panik wegducken und alle Hoffnung fahren lassen. Glücklich, wer in diesem Buch liest. So steht es ganz zu Beginn der Offenbarung und am Ende steht das nochmal in Kapitel 22, Vers 7. Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Also, vielleicht wagst du dich ja doch mal an die Offenbarung ran. Die Jahreslosung macht uns den Einstieg wirklich leicht, weil wir überspringen die Kämpfe und wir überspringen die ganzen Plagen und wir schauen erstmal, ob am Ende auch alles gut ausgeht. Ich weiß nicht, wer von euch das auch so macht wie ich beim Krimi-Lesen. Blättert noch jemand vor ans Ende? Ja, mindestens zwei Personen. Ich sehe auch ein entschiedenes Nein, aber ich bekenne mich einfach dazu. Ich versuche jedes Mal, das nicht zu tun. Aber dann, wenn es mir zu spannend wird, dann blätter ich doch vor bis ans Ende. Für mich liest es sich einfach entspannter, wenn ich die Sicherheit habe, dass die Guten überleben. Ja? Und da geht es ja nur um eine ausgedachte Geschichte bei so einem Krimi. In der Bibel geht es um das echte Leben. Und hier am Ende der Offenbarung gönnt Gott uns durch Johannes einen Blick auf die letzte, unvorstellbar schöne Wirklichkeit. Und wir sollten uns diesen Blick auch gönnen, weil es lebt sich wirklich entspannter, wenn ich mir das Ende bzw. das Ziel anschaue, wenn ich erkenne, Gott ist und bleibt der Herr der Geschichte. Er steuert die Geschichte auf Jesus hin und Jesus ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und das hilft mir, dass ich mich von all dem, was in dieser Welt geschieht, und das sind ja wirklich auch beunruhigende und bedrohliche Dinge, nicht verrückt machen lasse. Ich kann Dinge anders einordnen, wenn ich von Gottes Ziel her auf mein Leben schaue. Ich kann auch meinen Lebensstil prüfen. Ich kann schauen, ob die Wege, die ich eingeschlagen habe, ob die überhaupt zielführend sind oder ob sie mich von Jesus wegführen. Also dieser Blick auf das Ende, auf das Ziel, der hilft mir nicht erst irgendwann, später einmal, in ferner Zukunft, sondern schon hier und jetzt. Weil er kann mein Leben klären, er kann auch mich klären und mir ja wirklich so den Staub von der Seele pusten. Lasst uns die Jahreslosung mal im Zusammenhang anschauen. Ich lese Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5 nach der neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dass es sich dabei jetzt nicht um eine geflickte oder aufgemotzte oder general überholte Erde handelt, macht er im nächsten Satz deutlich: Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Es geht also wirklich um eine neue Schöpfung. Und damit ich diejenigen, die das Meer lieben, jetzt nicht direkt verliere, liebt jemand von euch das Meer? Ja, sind nämlich doch einige. Oh, der ganze rechte Block wäre weg. Genau, also bleibt noch einen Moment da. Einige Worte zur Einordnung. Liebe Meeresfreunde, was auch immer ihr mit dem Meer verbindet, mit eurem Aufenthalt am Meer, es wird sicherlich Gutes und Wohltuendes sein. Und die alten Hebräer haben mit dem Meer aber nichts Gutes und Wohltuendes verbunden, sondern für sie war das Meer dunkel, es war unheimlich und es war bedrohend. Und es galt ihnen als Ursprung des Bösen, und folglich freuten sie sich natürlich nicht über das Meer, haben es auch nicht als wohltuend empfunden, sondern sie haben es wirklich gefürchtet, sie hatten Angst davor. Und in der Bibel wird das Meer an mehreren Stellen als Metapher gebraucht für den Tod, für Zerstörung, für Aufruhr, ein Ort, an dem furchterregende satanische Geschöpfe wohnen. Und all das, dieses Bedrohliche, wird es in der neuen Welt nicht mehr geben. Neu an dieser Welt ist nämlich, dass sie vollkommen, ganz und gar erlöst ist. Da gibt es nichts Böses, da gibt es keine Finsternis. Dieser sündlose Zustand von ganz am Anfang und die vollkommene Gemeinschaft mit Gott, die sind wiederhergestellt. Alles in dieser Welt, alles ist ganz und gar von Gottes Herrlichkeit erfüllt und selbst das kleinste Staubkörnchen, also so ein Mini-Partikelchen, ist so von Gott durchdrungen, dass es die Liebe seines Schöpfers widerspiegelt. Wir werden in einer Stadt von atemberaubender Schönheit leben, nach einer neuen Weise, in einer neuen Ordnung, mit neuen Körpern, neuen Herzen, neuen Ausdrucksformen. Wir werden mit vielen anderen Menschen zusammen das Leben feiern und Gott wird mitten unter uns sein und bei uns wohnen, ganz nah. Tränen, außer vielleicht Freudentränen, wird es nicht mehr geben. Schmerzen und Leid gehören dann für immer der Vergangenheit an. genau wie der Tod. Der kommt nicht mehr vor. Der Teufel ist endgültig gerichtet, das Gericht ist vollzogen und er hat in dieser Welt, die wir erwarten, weder Zutritt noch irgendeinen Handlungsspielraum. Also es gibt dann nichts mehr, wovor wir uns fürchten. Nichts, was unsere Beziehung zu Gott in irgendeiner Weise beschweren oder lähmen oder stören kann. Das Gericht ist vollzogen. Die göttliche Ordnung ist ganz und gar wiederhergestellt und zur Wirkung gebracht. Und was ebenfalls der Vergangenheit angehört, ist, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen sich aneinander stoßen und reiben. Nicht, weil alles nur noch ein einziger grauer Einheitsbrei wäre. Hier ist die Rede von einem Volk, das aus vielen Völkern besteht. Und das deutet sich schon im Alten Testament an. Mit Abraham, mit dem Gott seine Heilsgeschichte beginnt, schließt er einen Bund und er sagt in 1. Mose 17, Vers 5, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ihr Lieben, das Leben im neuen Jerusalem wird herrlich bunt. Aber diese kulturellen und sozialen und nationalen Unterschiede, die werden uns nicht mehr voneinander trennen. Menschen aus vielen Völkern verbinden sich in einem Volk, in dem Gottesvolk, kommen sie zusammen mit Gott im Zentrum und da hat ihre Verschiedenheit überhaupt nichts Bedrohliches mehr, nichts Verunsicherndes, sondern wir können diese Vielfalt in vollen Zügen genießen. Warum? Weil wir eins sind in Christus. Jesus bringt zusammen, was zusammengehört. In ihm kommt unsere Sehnsucht ans Ziel. Und das nicht erst in der Zukunft. In der Zukunft wird die neue Schöpfung vollendet. Aber sie hat schon begonnen mit Jesus. In Vers 6, und ich glaube, ich habe vorhin nicht mehr vorgelesen, sagt Jesus, es ist geschehen, ich bin das A und O, also Alpha und Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes. Ich bin das A und O, ich bin der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Also alles läuft wirklich auf Jesus zu. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. In ihm erfüllt Gott seine Verheißungen. Mit Jesus läutet Gott die Zeitenwende ein. Also als Jesus auf die Erde gekommen ist, da hat er gesagt, das Reich Gottes ist unter euch angebrochen. Jesus selbst ist der Beginn einer neuen Zeit. Manche meinen ja, die Endzeit hätte mit Corona begonnen. Ne? Jesus ist der Beginn der neuen Zeit. Es ist geschehen. Das sagt Jesus hier ziemlich am Ende der Offenbarung und am Ende der Bibel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich erinnert dieses Es ist geschehen stark an die Kreuzigungsszene. Als Jesus mit seinem letzten Atemzug sagt, es ist vollbracht. Am Kreuz, es ist vollbracht. In der Offenbarung, es ist geschehen. Hier schließt sich der Kreis, der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus ist der Anfang einer neuen Schöpfung, die er in der Zukunft vollenden wird. Aber das Neue beginnt eben schon hier und jetzt. Jesus schenkt uns mit sich selbst ein neues Leben, das in dem Moment beginnt, wenn er in unser Leben einzieht, unser Herr wird. Wer zu Jesus gehört, der ist schon Teil einer neuen Schöpfung. Und der Apostel Paulus bringt es in 2. Korinther 5, Vers 17 so auf den Punkt, ganz bekannter Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also dieses Neue hat schon begonnen und es darf dann weiter aufwachsen, es darf sich entwickeln und weiter entfalten. Und wir sind hoffentlich auch bereit, Altes loszulassen, wenn unser Herr uns bittet, Platz für Neues zu schaffen, das er uns schenken will. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, dass Gott uns, aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Wir sind also quasi umgezogen worden. So. Und wie ist das jetzt bei einem Umzug? Im Herbst ist unser jüngerer Sohn umgezogen. Ich finde das übrigens super, dass die immer zur rechten Zeit irgendwas passiert als Predigtbeispiel. Also, er ist auch umgezogen wegen seines Studiums in erster Linie. Aber okay, als Beispiel eignet es sich auch. Also er ist umgezogen nach Bremen, hat eine schöne, schnucklige, kleine Wohnung. Fühlt sich schon wohl, ist aber noch nicht fertig eingerichtet. So, es gibt immer noch was zu tun. Aber das ändert ja nichts daran, dass er schon umgezogen ist, dass er jetzt unter einer neuen Adresse in einer neuen Stadt lebt. Und jedes Mal, wenn er Fotos schickt, hat sich wieder so ein bisschen was verändert und wir können Neues entdecken. Und so ähnlich ist das mit Jesus und seiner neuen Schöpfung. Einmal, wenn dieses Werk der Erneuerung und Wiederherstellung vollendet ist, dann werden wir vollkommen in dieser neuen Schöpfung leben, in perfekter Gemeinschaft mit Gott und miteinander, wo es nichts mehr Hinderliches mehr gibt. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch leben wir in anderen Lebensumständen. Das ändert aber nichts daran, dass wir neue Schöpfung sind in Christus. Also der Anfang ist gemacht mit Jesus Christus in dir. Wo er regiert, da entfaltet sich Leben und es wird schon neue Schöpfung sichtbar. Mit Jesus Christus im Zentrum, in der Mitte, verliert unser Leben an Krampf und an Druck und an Schwere. Und wir können mitten in einer gebrochenen Welt schon als erlöste Menschen leben, in der Freiheit der Kinder Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich auf Jesus schauen, dass wir uns zu Herzen gehen lassen, wer er ist, wie er handelt, was er uns zuspricht, zu welch einem Leben er uns schon hier und jetzt befreit und was er auch noch für uns bereithält. Mit Jesus nehmen wir das große Ganze in den Blick und das verändert unser Leben schon heute. Weil es macht einen Unterschied, ob ich meine 60, 70, 80, 90 Jahre auf Erden so als separaten Abschnitt sehe, ja, durch den ich einfach irgendwie durch muss und dann irgendwann in der Ewigkeit bin ich mit Jesus zusammen und alles ist super. Oder ob ich mein Leben hier schon als Teil dieser großen Geschichte Gottes mit der Menschheit und mit mir begreife und gestalte. Jesus ist es offensichtlich wichtig, seiner Gemeinde die Augen für die größere Perspektive zu öffnen, ihnen den Horizont zu weiten. Und er befiehlt Johannes, diese Worte aufzuschreiben, die er gehört hat und das, was er gesehen hat. Und er setzt hinzu, denn sie, diese Worte, sind wahr und zuverlässig. Und in Kapitel 19, Vers 9 sagt der Engel, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Johannes hat sich diese Offenbarung nicht zusammenfantasiert, weil er da so in der Verbannung rumsaß und dachte, es könnte so schön sein oder so. Also er hat sich das nicht ausgedacht. Er hat alles, was er aufgeschrieben hat, das hat er vorher von Gott gehört oder gesehen. Und genau das gibt er dann auch weiter mit Worten und Beispielen und Bildern, die ihm eben vertraut sind. Weil wie willst du Unbegreifliches erklären? Wie willst du erklären, was noch kein Mensch gesehen hat und auch du das erste Mal siehst? So. Ja, und Jesus bestätigt hier, dass die Offenbarung kein Märchen ist, sondern Realität. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Was wir hier, nicht nur in der Offenbarung, sondern was wir in der gesamten Bibel lesen, das ist verlässlich. Das sind Worte für die Ewigkeit, die schon hier und jetzt von immenser Bedeutung sind. Gott, der in der Vergangenheit gesprochen hat, der auch in der Zukunft sprechen wird, der spricht auch heute persönlich, aktuell, alltagstauglich, konkret. wohl uns, wenn wir auf ihn hören. Sein Wort spendet Leben, es ist wahrhaftig. Ich finde dieses Wort wahrhaftig so toll. Spürt dem mal nach. Wahrhaftig heißt an der Wahrheit haftend. Also Gott löst sich keinen Millimeter von der Wahrheit. Was er sagt, löst sich keinen Millimeter von der Wahrheit. Und das kann auch gar nicht anders sein, weil Gott selbst wahrhaftig ist. Er ist durch und durch wahr. In ihm ist nicht der Hauch einer Lüge, auch keine Zweideutigkeit, also nichts, kein Schatten. Er ist absolut wahr und deshalb sind auch seine Worte wahr und zuverlässig. Und das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Was er sagt, geschieht und was er zusagt, das hält er gewiss. Im neuen Jerusalem ist die gesamte Schöpfung wirklich ganz und gar von Gott durchdrungen und alles atmet seine Gegenwart. Dass wir ein Bürgerrecht dort haben, das haben wir einzig und allein der Gnade Gottes zu verdanken, die er uns in Jesus Christus schenkt. Durch die Verbindung mit dem Sohn Gottes sind auch wir Söhne Gottes, auch wir Frauen übrigens. Letztens hat mir wieder jemand gesagt, Andrea, du vergisst immer die Frauen. Aber nein, wir sind in die Sohnschaft berufen und damit auch zu Erben Gottes. Das ist wichtig. Ne? Die Männer dürfen ja auch damit leben, dass sie Braut Christi sind. Kann ich auch damit leben, dass ich ein Sohn Gottes bin? Ne? Es ist Gottes Erlösungswerk, das er mit Jesus Christus schon begonnen hat. Gottes Reich ist mitten unter uns angebrochen. Es weitet sich aus, es ereignet sich und es strahlt aus, wo Menschenherzen von Jesus berührt verwandelt werden. Und das kann immer und überall geschehen. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags, morgens, mittags, abends, nachts, im Büro, Schule, Bus, Bibelstunde, beim Sport oder Ausflug, im Gespräch, im Gottesdienst, im Krankenhaus, auf der Arbeit, in der Freizeit, beim Bibellesen, beim Beten in der Stille, während ich gerade was ganz anderes tue. Christus ist immer da und er kann jederzeit an dir und durch dich handeln. Und deshalb ist es so unsinnig, wirklich komplett unsinnig, wenn Christen ihr Leben in einen geistlichen Bereich und einen weltlichen Bereich einteilen wollen. Also wenn, das ist Quatsch, weil wenn Christus in dir lebt, dann ist er doch überall dabei. Er macht alles neu. Heute und einmal in Vollendung. Und ich wünsche uns sehr, dass wir wirklich in dieser lebensspendenden Verbindung mit Jesus bleiben. Dass wir uns dem Wirken seines Geistes öffnen. Dass wir uns hineinnehmen lassen in seine Wirklichkeit. Er schafft Neues. Jetzt. Heute. Hier. Amen. Und lieber Vater, danke für deine Liebe, die du über uns ausschüttest. Danke, dass du mit Jesus deine Liebe in uns ausgegossen hast. Durch deinen Geist, mit dem wir leben können, der uns die Gewissheit gibt, dass wir deine Kinder sind, der uns tiefer in die Verbindung mit dir hineinführt. Danke, Jesus, dass wir deine Nachfolger sein dürfen, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Danke, dass wir zu dir gehören. Danke, Vater, dass du uns in deine Familie aufnimmst, dass du uns zu Söhnen und Miterben machst. Und also das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar, deine Geschichte mit uns Menschen, deine Idee mit uns Menschen. Aber wir dürfen deine Liebe annehmen. Wir können sie nicht durchdenken. Wir können sie noch nicht mal ansatzweise rüberbringen wahrscheinlich. Aber wir dürfen sie im Glauben ergreifen. Hab so von Herzen Dank dafür, dass wir mit dir leben dürfen. Und lass uns ganz tief ins Herz sinken, was das bedeutet. Lass uns erkennen, was du uns mit dir selbst alles schenkst, schon jetzt und hier, dass deine Liebe uns ganz und gar erfüllt und dass wir leben in dem, was du für uns vorbereitet hast. Dir gebührt unser Lob und wir, Ja, sind einfach froh und dankbar, dass wir mit dir leben dürfen und dass deine Liebe durch uns hindurch strahlt auf die Menschen um dich her, dass viele Menschen um uns her dich kennenlernen, wenn sie dich noch nicht kennen. Wir legen sie dir ans Herz. All die Menschen, an die wir jetzt gerade denken, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, Kollegenkreis, Nachbarschaft, wo auch immer. Du siehst sie und wir dürfen dir sie anbefehlen und wir beten dich, dass sie erkennen, wer du bist und wie sehr du sie liebst. Und danke, dass du uns einbeziehst in dein Handeln. Einfach nur dadurch, dass wir mit dir leben, dass wir dadurch, dass du uns liebst, schon Zeugen deiner Liebe sind und deine Herrlichkeit durch uns hindurch strahlt. Das ist großartig. Dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit. Amen.